Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen. Der zweite Durchlauf ist immer cool, voll schön zusammen zu sein mit euch. Danke für alles, was schon war. Ich mag unsere Gottesdienste irgendwie. Richtig cool. Es ist meine letzte Predigt dieses Jahres. Es ist nicht die letzte Predigt, aber meine letzte Predigt des Jahres. Und ich bin schon so in dem Modus, so ein bisschen zurückzuschauen. Und ich finde, dieses Jahr war ein merkwürdiges Jahr. Und ich denke, es gibt genügend Leute, die sagen, nein, das will ich mir lieber nicht merken. Das ist es nicht wert, darüber noch mal. Doch, ein bisschen müssen wir noch. Und ich möchte gerne mit euch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich glaube, dass in diesem Jahr Dinge passiert sind, die für uns wichtig sind, für das, was kommt. Ehrlich gesagt, wer mir an Weihnachten 2019 gesagt hat, dass ich Weihnachten 2020 dieses Bild mit einem gequälten Lächeln anschauen würde, ich hoffe, ihr erkennt das, dem hätte ich nicht geglaubt. Das sah vor einem Jahr vollkommen anders aus und wäre nie der Gedanke gekommen, sowas zu basteln. Meine Schwester hat es tatsächlich schon gemacht, irgendwo in Kanada. Für die, die es nicht erkennen, das sind zwei Masken, okay? Nein, ihr müsst nicht klatschen, das ist nicht gut. Okay, vor einem Jahr hatten wir keine Ahnung, dass das kommt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich schon Gedanken darüber gemacht hat, dass hier die Vignettspeier, wir glauben ja an das übernatürliche Wirken Gottes, wir glauben dann das übernatürliche Reden Gottes, wir glauben daran, dass Gott prophetisch uns auf Dinge vorbereitet. Warum hat es uns keiner gesagt? Wo war der Prophet, der irgendwie im Herbst 2019 uns gesagt hätte, da kommt dann mal eine Pandemie? Erstens hätten wir ihm ja sowieso nicht geglaubt. Und zweitens, Amos 3, Vers 7. Ich weiß nicht, die Bibelstelle kennt ihr vielleicht. Da sagt Amos, der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis, respektive sein Vorhaben, sein Plan, zuvor seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Warum hat er uns dann nichts gesagt? Das ist ja mal so eine Frage, die man sich stellen kann. Ich habe ein paar Antworten darauf. Eine davon ist, da steht, der Herr tut nichts, es sei denn, dass er es enthüllt hat. Mit anderen Worten, er war es nicht. Okay? Ja, muss man mal so drüber nachdenken. Das war nicht Gott. Okay? Und ich finde tatsächlich, da gibt's was, was Gott uns gesagt hat. Und wenn ich so dieses Jahr 2020 nochmal Revue passieren lasse und drüber nachdenke, wir hatten im November 2019 Besuch von Janet Brenn. Janet Brenn Hollis ist diese südafrikanische Prophetin, die uns eigentlich jedes Jahr besucht. Eine klasse Frau, die immer ganz tolle persönliche Prophetien hat. Und sie hatte ein prophetisches Wort für die Vineyard Speyer und hat gesagt, it's all about alignment. Es geht um Ausrichtung. Es geht darum, dass wir uns ausrichten auf das, was Gott tut. Und dann hat sie eine ganz tolle Predigt gehabt und ich muss die unbedingt nochmal hören. Also ich habe Steffen schon gebeten, dass er sie mir nochmal rauszieht, weil ich glaube, das war wichtig und ich glaube, dass Gott uns in der Tat mit einem prophetischen Wort vorbereitet hat auf dieses Jahr und ich glaube, dass in der Tat wir es dringend nötig hatten und irgendwie immer noch. Weil ich empfinde, dass dieses letzte Jahr so verwirrend war und dass so viele Dinge durcheinander gegangen sind und dass es uns so extrem schwer gefallen ist, uns auf das zu konzentrieren, was Gott eigentlich sagt. Da waren alle anderen Stimmen so laut. Da war alles andere so lärmig. Und was sagst denn du gerade? Gott, ich will mich ausrichten an dem, was du sagst. Ich hatte damals euch eine Nachfolgepredigt gehalten, habe euch diese Terrakotta-Armee vorgestellt, weil die gucken alle in die gleiche Richtung. Ich finde, wir haben in diesem Jahr ganz viel durcheinander geguckt. überall wo, hier mal wieder eine Corona-Report und da wieder was und so. Hey, dorthin schauen, wo Jesus hinschaut, das ist Ausrichten. Die andere Begrifflichkeit, die mich auch fasziniert, Ausrichtung, also ich persönlich kenne es aus dem Maschinenbau, weil man kann eine Maschinenkette ausrichten, sodass die gut funktioniert und dass sie schadenfrei funktioniert. Aber es gibt auch das Element, die Segel richtig auszurichten und die Segel so auszurichten, dass der Wind des Geistes reinbläst, damit wir vorwärts kommen. Finde ich auch einen faszinierenden Gedanken. Jesus hat zu uns gesagt, take care about your alignment. Achtet auf eure Ausrichtung, wo ihr hinschaut, wie ihr eure Segel ausrichtet. Und ich empfinde, dass wir es wirklich immer noch brauchen. Ja, Gott hat vorbereitet auf diese Pandemie. Ehrlich gesagt, umgekehrt, unsere Gesellschaft interessiert sich ja gar nicht mehr für Gott. Und ich möchte darüber ein bisschen sprechen. Ich habe so einen kleinen Ausflug, den ich heute machen will, aber bleibt dabei, schlaft nicht ein. Ich komme auf den Punkt. Unsere Gesellschaft hat sich entschieden, an sich selbst auszurichten. So funktioniert unsere Gesellschaft. Also wir haben eigentlich Gott da rausgenommen und richten uns an dem aus, was wir richtig finden. Das ist so die Denkweise unserer Gesellschaft. Und das Problem ist dann, das funktioniert so lange gut, wie alles gut ist. Aber wenn dann irgendwie eine Störung kommt, dann gerät das gesamte System in Schieflage. Und das ist passiert im vergangenen Jahr. Und ich empfinde, und das empfinden wir wahrscheinlich alle so, das ganze System ist in der Schieflage. Und einigermaßen irritierend. Ich möchte euch einen Gedanken weitergeben, der mich berührt hat bei einem Buch. Und ich habe gedacht, einer meiner Mentees studiert gerade Politikwissenschaften. Jetzt muss ich euch mal den politischen Beitrag bringen. Da gibt es nämlich das sogenannte Böckenförde-Diktum. Böckenförde ist ein Wissenschaftler, Politikwissenschaftler aus Heidelberg gewesen und der hat bereits 1964 gesagt, Staatsrechtler und Rechtsphilosoph, genau, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist ein komischer Satz, ich muss ihn erklären. Der säkularisierte, freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ein Staat säkularisiert heißt, wir nehmen Gott da mal raus. So, wenn ein Staat Gott da mal rausnimmt, dann kann er irgendwie immer noch sagen, wir wollen Freiheit leben, aber es funktioniert nur, wenn die Bevölkerung mitmacht. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie mitmacht. Ich kann sie nicht dazu zwingen, dass sie mitmacht. Die könnte auch völlig andere Sachen machen. Die könnte völlig andere Sachen wichtig finden, als ich wichtig finde. Und so lebt der freiheitliche Staat von Voraussetzungen, die er selber gar nicht garantieren kann. Er kann nicht von außen in die Herzen der Menschen hineinwirken und das Herz der Menschen prägen. Das generiert ein Problem, das hat vor Jahrtausenden schon Herr Aristoteles herausgefunden. Der hat es so formuliert, die Tugend eines Staates gründet sich auf die Tugend seiner Bürger. Also nur so tugendhaft, wenn du das so willst, dieses schöne alte Wort, nur wenn du als Bürger dich tugendhaft verhältst, funktioniert auch der Staat tugendhaft. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn du Gott aus dem Ding rausnimmst, dann verhält sich die Bevölkerung nicht mehr tugendhaft. Und dann funktioniert auch der ganze Staat nicht mehr tugendhaft. Dann gibt es so eine Volksweisheit, das wird auch immer wieder gerne gesagt, das kennt ihr auch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Das ist ein bisschen derbe und ein bisschen gemein, weil es stimmt nicht in jeder Beziehung. Aber ein bisschen was spürt man davon schon. Eine Gesellschaft, die zunehmend degeneriert, sollte sich nicht wundern, dass sie eine Regierung hat, die auch nicht besonders clever drauf ist. Darüber kann man viel nachdenken, das macht dann mein Politikwissenschaftlerstudent. Paul, wie heißt der Kollege? Paul Kirchhoff war ein Richter am Bundesverfassungsgericht und der hat das formuliert in Form des Diogenes-Paradoxons. Ich möchte mal kurz erklären, wie das funktioniert. Ihr kennt ja alle Diogenes, das ist ja der Kollege, der da sich in dieses Fass reingelegt hat und gesagt hat, ich lebe mit dem Minimum, was ich brauche, einfach nur so, mehr brauche ich nicht, Hauptsache die Sonne scheint und damit bin ich glücklich. Unser freiheitlicher Staat erlaubt jedem Bürger genau das zu machen. Also wir sind in Deutschland frei, uns in Fässer zu legen und unser Leben in einem Fass zu verbringen. Das darf jeder. Du bist also völlig frei, das in Zukunft zu tun. Das Problem ist nur, wenn das alle tun, bricht der Staat zusammen. Okay? Das heißt, der Staat garantiert uns eine Freiheit, die dazu führt, dass der Staat zerbricht. Der säkularisierte Staat ist nicht in der Lage, etwas zu tun. Also er kann die Voraussetzung beispielsweise der Freiheit selber gar nicht sicherstellen. Das ist der Gedanke dahinter. Also, genau, ein paar konkrete Beispiele dazu. Kommen gleich. Vorher nochmal der Gedanke, wonach richten wir uns denn aus? Also der Staat kann uns eigentlich nichts anbieten, woran wir uns ausrichten sollen. Wir brauchen einen Maßstab, der außerhalb von uns selbst liegt. Ein Staat, der sagt, ich richte mich an mir selber aus, eine Bevölkerung, die sagt, ich richte mich an mir selber aus, Menschen, die sagen, ich bin der Maßstab meines Lebens, werden scheitern. Wir brauchen einen Maßstab, der außerhalb von uns liegt. Als ich angefangen habe zu basteln, so 14, 15, bisschen früher, gab es natürlich irgendwann einen Zollstock und dann habe ich diesen Zollstock gehabt und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, woher weiß ich denn, ob dieses Stück Meter wirklich ein Meter ist. Also der wird ja irgendwo produziert und irgendeiner druckt da was drauf und woher weiß er, dass ein Meter genau ein Meter ist? Der muss ja irgendeinen Referenzpunkt dafür haben. Und ich war hoch erfreut, als mir dann einer erklärt hat, dass es tatsächlich, damals noch, heute gilt er nicht mehr, bis in die 60er Jahre hinein gab es in Paris ein sogenanntes Urmeter. Ein Urmeter war also ein Stück Metall aus einer speziellen Legierung, die sich nicht verändert und daran konntest du abmessen, was ein Meter ist. Das heißt, du konntest im Prinzip mit diesem Klapp, Klapp, Klapp Zollstock nach Paris gehen und das Ding da dran legen und gucken, ist mein Meter tatsächlich ein Meter? Ich brauche einen externen Maßstab, um zu sehen, ob das, was ich habe, richtig ist. Wenn ich das nicht habe, dann kannst du mit dem Meter halt so rumspielen, wie du willst. Fand ich interessant. Heute gibt es da irgendwie bessere wissenschaftliche Methoden dafür. Aber wir brauchen ein externes Urmeter. Wir brauchen einen externen Maßstab für unser Leben. Wir brauchen einen Maßstab, der außerhalb von uns selbst liegt. Wenn wir den nicht haben, möchte ich mal so ein bisschen anwenden an konkreten Beispielen, wo wir gerade ein Problem haben. In der aktuellen Pandemie ist ja der Hoffnungsschimmer am Horizont die Verfügbarkeit der Impfung. Und jetzt geht ja durch die Presse wie verrückt die Frage, wer darf zuerst? Jetzt will ein Politiker sich natürlich da nicht die Finger verbrennen, also beauftragt er einen Maßstab, der außerhalb von ihm liegt. In Deutschland, wir fragen mal die Impfkommission. Und dann kommt die Impfkommission und dann überlegt sich die Impfkommission, ja, wir brauchen einen Maßstab, der außerhalb von uns liegt, und dann befragt sie den Ethikrat. Und dann kommt der Ethikrat und macht eine Empfehlung, man sollte das so und so und so machen, und dann wird das weitergegeben und dann sagen alle, das finden wir schlecht. Warum? Weil wir keinen definierten Maßstab haben für solche Fragen. Der Maßstab, den wir jetzt gerade haben, ist einer, den wir uns selber ausgedacht haben. Eine Impfkommission, ein Ethikrat, die sagen was und dann finden wir deren Maßstab aber nicht richtig. Woran liegt's? Größtes Problem der Gesellschaft. Ein kluger Professor wurde mal gefragt, was ist das größte Problem der Welt? Schreiben Sie sie bitte mal alle auf. Haben Sie ein großes Blatt Papier gegeben? Und dann sollte er alle größten Probleme dieser Welt aufschreiben. Und dann hat er einen Stift genommen und hat ein Wort hingeschrieben. Egoismus. Ich glaube, der hat recht. Das größte Problem dieser Welt ist Egoismus. In dieser ganzen Diskussion an diesem konkreten Beispiel geht es um Egoismus. Wer wird geimpft? Wer wird als erstes geimpft? Ich will unter keinen Umständen geimpft werden. Sollen sie doch alle anderen geimpft werden? Hauptsache, ich werde nicht krank. Sehr, sehr merkwürdig. Aber es geht immer um mich. Der Gedanke ist, der Maßstab bin ich. Und das funktioniert nicht. Anderer Gedanke in dem Zusammenhang. Das Argument, also warum handeln Politiker so? In Wahrheit, weil sie Angst haben. Die Politik hat im Moment gerade Angst davor, von den Wählern abgestraft zu werden dafür, was sie gerade tun. Deswegen werden Parteitage verschoben und so weiter und so weiter. Das ist ganz krass und es ist alles Ausdruck von Furcht. Also ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen für das, was ich gerade sage. Kann das bitte die Impfkommission machen? Kann das vielleicht ein Ethikrat machen? Wir schieben weg, weil wir haben eigentlich Angst. Furcht ist das Grundproblem, was wir hier gerade haben. Ehrlich gesagt geht es im ganzen vergangenen Jahr um Furcht. Da gibt es auf der einen Seite, und darüber haben wir jetzt oft genug gesprochen, die Leute, die einfach Furcht vor der Krankheit haben. Die davor Angst haben, dass sie erkranken können und dass es irgendwie ganz schlimm verläuft oder die Angst davor haben, dass die Krankheit dazu führt, dass sie andere möglichen Folgeprobleme haben, wirtschaftliche Folgeprobleme und so weiter. Das ist Furcht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber genauso eine Furcht. Die Menschen, die sagen, ich werde meiner Freiheit beraubt, haben in Wahrheit auch Furcht. Nämlich vor Freiheitsberaubung. Die haben Angst davor, dass man ihnen irgendetwas wegnimmt, was eigentlich ihnen zusteht. Egoismus ist das größte Problem der Gesellschaft. Furcht ist der Punkt. Und beides klingt irgendwie nicht nach Reich Gottes. Ich möchte mal eine kleine Lebensbemerkung machen. Es gibt Menschen, die sagen dann, nee, also ich habe keine Furcht, ich bin nur vorsichtig. Das habt ihr auch schon gehört. Ich habe keine Furcht, ich bin nur Vorsicht. Aber ich finde, Vorsicht ist die kleine Schwester der Furcht und die Cousine des Argwohns, dem Schwager des Misstrauens. Und all das sind Teile der Hypothek, die Pandemie bereits hinterlassen hat. Das merkt ihr jetzt schon. Ich hatte das schon vor ein paar Monaten gesagt, dass ein Mensch per Definition eine Gefahr für mich ist, vor dem ich mich momentan schützen muss. Das ist das, was diese Pandemie gerade generiert hat. Da ist ein Schaden in unserer Gesellschaft entstanden, der desaströs ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell wieder in Ordnung kommt. Dass ein Mensch per Definition eine Gefahr für mich bedeutet. Also wir sind ja alle noch nett miteinander. Aber das erlebst du ja schon, wenn du da draußen unterwegs bist, dass Leute bewusst auf Distanz gehen, ist ja nur 1,5 Meter. Aber hey, ich lass dich nicht mehr so nah an mich ran. Du hast keine Maske auf. Du könntest mich umbringen. Also Terrorismus waren früher die von dem IS, jetzt sind es meine Nachbarn. Das ist schon fast bitter. Vorsicht ist die kleine Schwester der Furcht, die Cousine des Argwohns, argwöhnisch den anderen zu beobachten, Misstrauen, weil der könnte mir was Böses tun, der könnte mir was wegnehmen. All das erleben wir schon in unserer Gesellschaft. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das von alleine wieder in Ordnung kommt. Weil die Gesellschaft geht von Voraussetzungen aus, die sie selbst nicht garantieren kann. Dass die Menschen einander wieder nahe kommen, kann niemand garantieren. Jetzt kommt Weihnachten. Als die Engel aufgetaucht sind, war der erste Satz: Fürchtet euch nicht. Ich denke immer, wenn Engel das sagen, dann gibt es wahrscheinlich was zu fürchten. Also wenn so ein Engel plötzlich sagt, oh, ich hätte auf jeden Fall Angst. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, dass Jesus in eine Situation gekommen ist, die jede Menge Furcht begründet hatte. Das war furchteinflößend an vielen Stellen, die die Menschen dort erlebt haben. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Ich glaube, dass die Rettung für unsere Gesellschaft nur von Gott kommen kann. Und wir sind irgendwie von Gott hierher gestellt. Also wir sollen es transportieren, so wie Erich vorhin gesagt hat. Wir sind das Geschenk. Wir sind die Überraschung für die Menschen. Wie cool, wenn Jesus zu unseren Nachbarn kommt heute Mittag. Euch ist heute der Retter geboren. Dieses Bild hat mir gut gefallen. Eine ungeplante Schwangerschaft hat uns allen die Rettung gebracht. Das ist mein Versuch eines Reims. Poetry Slam geht besser. Aber ehrlich gesagt, ich finde es gut. Das sah nicht aus wie alles so Dings. So, Gott hatte es geplant, Maria und Josef nicht. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute ein Retter geboren. Ein Retter, der einen externen Maßstab gibt für die Art und Weise, wie wir leben sollen. Jesus Christus, unser Normal. Kennt ihr das mit dem Begriff Normal? Also ein Maßstab ist ein Normal. Das ist so der Referenzpunkt, so der Vergleichspunkt. An dem muss man sich orientieren. Jesus Christus, unser Normal, unser Maßstab. Und ich habe ihn so betitelt, The Humble King. Ich mag das Wort. Heißt eigentlich der demütige König, aber ich finde humble, klingt irgendwie so schön. The Humble King, gibt es ein tolles Lied. Und das beschreibt die Art und Weise, wie Jesus ist. Und wenn wir sagen, nein, das geht nicht, wenn eine Gesellschaft Gott hier rausnimmt, das wird scheitern. Wir sind von Gott gesandt, mit Jesus wieder in unsere Gesellschaft hineinzugehen. Der demütige König, jetzt müssen wir uns angucken, wie er so ist. Und dazu lade ich euch ein, mit mir mal zu lesen. Ein Text, den ich aus dem Philipperbrief habe, den habt ihr jetzt schon häufiger gehört in den letzten Wochen. Nicht wahr? Ein Brief an die Vineyard von Philippi oder Speyer oder wie auch immer. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ja? Ja. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Das ist ein blöder Satz. Weil der ist so gemein, der ist irgendwie so, der stimmt. Rechthaberei darf keinen Platz bei uns haben. In den Diskussionen, die wir haben, ob mit Christen oder mit Nichtchristen, Rechthaberei und Überheblichkeit ist so präsent. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen aber keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein und vor euren Geschwistern höher denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen, der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es ist die Haltung, die dieses externe Normal, dieser externe Maßstab uns vorgelebt hat. Ihr sollt demütig sein. Demut ist ein Begriff, den ich riesig liebe. Den ich total faszinierend finde und über den ich in Lebensart in jedem Jahr mindestens 1,5 Stunden spreche, nicht heute mit euch. Aber es ist ein ganz toller Begriff, weil Demut ist etwas, wo ich wirklich empfinde, wow, eine Eigenschaft von Jesus. Lass uns mal weiterlesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, mit Gott, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Mehr noch, Er erniedrigte sich. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der Bibeltext ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde, der ist total schön. Also viele von uns kennen diese Bibelstelle aus dem Philipper 2. Diese Übersetzung hat mir mal richtig gut gefallen, weil die klingt wie ein Brief, den der Paulus an die Vineyard Speyer schreibt. Die Haltung, mit der Jesus den Himmel verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist und sich nicht nur erniedrigt hat, sondern sich sogar von den Menschen hat töten lassen, die nennt die Bibel Demut. Das ist der Maßstab, den Gott hier anlegt. Meine Definition von Demut: Demut heißt wissen, wer der Herr ist. Lass uns das mal kurz anschauen. Jesus selber ist sich darüber im Klaren, dass die Situation, in der wir sind, schwierig ist und chaotisch ist und dass das Leben, was wir hier gerade leben mussten im letzten Jahr und voraussichtlich auch im kommenden Jahr, schwierig ist. Jesus hat einen wunderschönen Bibelvers gesagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig. Weg war's. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist so eine Bibelstelle, die druckt man sich dann auf den Kalender drauf und hängt sie sich irgendwie in den Flur und freut sich darüber, dass wir zu Jesus jederzeit kommen dürfen. Aber in dieser Bibelstelle gibt es in meiner Bibelübersetzung einen Doppelpunkt. Da steht, also nicht wirklich, also das ist in der Detlef-Edition: Lernt von mir, Doppelpunkt, denn ich bin sanftmütig und ich bin demütig. Es gibt so viele Dinge, die ich von Jesus lernen möchte. Und es gibt so viele Dinge, über die wir die ganze Zeit predigen, was wir von Jesus lernen wollen. Beispielsweise, wie heilt man Kranke? Oder wie weckt man Tote auf? Oder wie macht man Wunder? Also wie versorgt man mit 5 Broten und 2 Fischen eine Konferenzgemeinschaft von 5000 Leuten? So Sachen möchten wir alle gerne lernen von Jesus. Voll cool. Das einzige Mal, wo Jesus sagt, ich will, dass ihr was von mir lernt, ist diese Stelle. Lernt von mir, Doppelpunkt, ich bin nämlich sanftmütig und demütig. Das ganze andere dürft ihr auch lernen. Aber das hier, das einzige Mal, wo Jesus sagt, lernt was von mir. The humble king, der demütige König, sagt, lernt was von mir. Ich habe das kürzlich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmen wird, war ein christliches Statement. Das Wort des Jahres 2021 ist Weisheit. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich glaube, im nächsten Jahr brauchen wir ganz, ganz viel Weisheit. Ich glaube, dass wir ganz viele Dinge einfach nicht wissen. Dass wir bei ganz vielen Dingen einfach nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir brauchen Weisheit. Meine Definition von Demut, nochmal: Demut heißt wissen, wer der Herr ist. Ich glaube, das ist eine Form von Weisheit, die wir brauchen. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gerne gibt. Das ist cool. Also wenn du Weisheit brauchst, geh zu Gott und sag: Gott, ich verstehe es gerade nicht, hilf mir mal. Wir müssen von Jesus lernen und wissen, wer der Herr ist. Wenn ich weiß, dass ich einen guten Herrn habe, dann ist das so der Startpunkt für ein Leben in Demut, was uns riesig hilft. Das Coole an dieser Bibelstelle ist, dass sie weitergeht. Ich habe es gerade schon vorgelesen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich freue mich auf die nächsten 2 Wochen, von denen ich mir etwas Ruhe erhoffe. Und in den Sachen, die vorhin schon alle so gesagt wurden, da spüren wir das bei uns allen. Also dieses Jahr war chaotisch genug. Wir alle brauchen jetzt mal Ruhe. Aber wir finden nicht Ruhe vorm Fernseher. Wir finden nicht Ruhe vorm Tablet mit diesen coolen Spielen da drauf. Wir finden Ruhe, wenn wir tatsächlich Zeit mit Gott verbringen. Kommt zu mir, sagt Jesus. Dann werdet ihr Ruhe finden. Und dann werden wir Dinge tun und erleben, dass die Last, die wir dann zu tragen haben, leicht wird. Demut heißt wissen, wer der Herr ist. Wenn ich weiß, dass mein Herr ein solcher Herr ist, ein solch guter Herr ist, dann macht das was mit mir. Und dann verändert das etwas in mir. Demütige Menschen nehmen ihren Platz ein, weil ein Herr gesagt hat, du gehörst dahin. Weil ich weiß, das ist ein guter Herr, dann gehe ich dahin. Dann nehme ich meinen Platz ein. Demütige Menschen nehmen ihren Platz ein. Demütige Menschen sind selbstbewusste Menschen. Also die sind nicht unterwürfig oder hündisch oder so, sondern die sind selbstbewusst. Warum? Weil sie wissen, ein guter Herr hat mich hier hingestellt und da bin ich jetzt. So, der hat gesagt, ich soll das hier sein, ich soll das machen. Das macht uns selbstbewusst. Demütige Menschen sind selbstbewusste Menschen. Warum? Weil ich weiß, wo mein Platz ist. Weil ich weiß, der hat mich dahingestellt, dahin gehöre ich. Das ist mein Job. Das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade sein soll. Ehrlich gesagt, noch besser, ich weiß, wer hinter mir steht, weil der hat mich dahin platziert. Ich weiß, wer jederzeit zu mir steht. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo ganz viel in Frage gestellt werden wird. Auch an uns Christen. Und die... Bisher haben wir uns noch gut damit gefühlt, dass die Leute uns nett finden. Aber das ändert sich. Wir werden in eine Zeit hineingehen, wo die Menschen uns nicht mehr nett finden. Und dann muss ich wissen, wer der Herr ist. Nicht die Meinung der anderen ist mein Herr. Sondern ich muss wissen, ob der Herr, der mich hier hingestellt hat, was der über mich denkt. Und dann werden wir selbstbewusst werden und werden wir vorangehen. Und immer noch in Ruhe bleiben in dieser aufgewühlten Zeit. Wenn ich weiß, dass ich einen guten Herrn habe und mich unter diesen guten Herrn demütige, dann weiß ich, dass das, was ich tue, sinnvoll und nicht umsonst ist. Weil der Herr hat ja gesagt, ich möchte, dass du das machst. Und dann mache ich das und dann ist es sinnvoll. Mir fällt enormer Aktionismus auf, Aktivismus in diesen letzten Monaten. Als Christ muss man doch. Und genau jetzt müssen wir doch aufstehen. Und genau das sollten wir doch jetzt tun. Da kriegen wir echt nahezu täglich, jedenfalls wöchentlich, E-Mails, die uns erklären, was wir als Christen jetzt machen müssen. Und was wir als Leiter in der Gemeinde den Leuten endlich sagen müssen. Aktionismus, Aktivismus. Echt, ich möchte das machen, was der Herr zu mir sagt. Weil wenn ich das mache, was der Herr zu mir sagt, dann weiß ich, das ist sinnvoll. Ganz vieles von dem Aktionismus, der gerade läuft, den halte ich nicht für sinnvoll. Das wird die Welt nicht verändern. Ich möchte an den Ort gehen, wo mich der Herr gerade hinstellt. Und das möchte ich tun. Dann weiß ich, dass das, was ich tue, sinnvoll ist und nicht umsonst. Das wird nicht verpuffen, sondern das wird wirklich etwas verändern. Denn ich ziehe mit Jesus zusammen unter einem Flug, unter einem Joch. Also das ist ja dieses Bild von den Ochsenflügen. Du hast hinten so diesen Flug, dann hast du vorne 2 Ochsen und die werden mit einem Joch verbunden. Und das Bild, was Jesus verwendet, also das war Jesus mit dem Ochsen, gell? Das war jetzt nicht ich. Also das ist so, als ob Jesus ein Ochse ist und ich bin der andere. Und dann sagt Jesus, wenn du das machst mit mir, wenn du so mit mir unter einem Joch läufst, dann ist die Arbeit leicht. Ich gebe dir einen Job und ich möchte, dass du die Dinge tust. Aber das Joch, was du dann zu tragen hast, ist leicht. Das finde ich cool. Demütige Menschen, die sich unter das Joch Jesu legen, sind selbstbewusste Menschen und die machen sinnvolle Sachen und die sind noch nicht mal besonders schwer. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Die Königreiche dieser Welt irritieren uns. Und wo das ganze Ding hingeht, ist nicht absehbar. Aber absehbar ist eins, wenn ich mich einklinke unter einen guten Herrn, und unter sein Reich, unter einen demütigen König, mit einem guten Königreich, dann werden die Dinge, die wir dann tun, cool werden. Ich habe Freude aufs nächste Jahr. Es ist komisch, diese Welt, die erwartet jetzt momentan gerade die Rettung vom Impfstoff. Also der Impfstoff ist der Retter. Würde niemand so sagen, aber ehrlich gesagt, so klingt das alles. Wann kommt er? Wer kriegt es als erstes? Oder hoffentlich kriegen bald alle anderen's und ich brauch's dann nicht mehr. Oder irgend sowas. Ne? Also ganz, ganz merkwürdig. Aber wir setzen jetzt, also ich nicht, aber die Welt setzt ihre gesamte Hoffnung auf diesen Impfstoff. Und dann winken sie schon mit dem nächsten Virus, der dann kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt gestern, ne? Ja, der hat sich schon ein bisschen wieder verändert. Furcht. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Euch ist heute ein Retter geboren. Ich möchte mich an dem Retter orientieren, der da kommt. Und der hat einen tollen Namen. Der Jesaja hat es schon vorgestellt. Und der Name ist so cool, dass ich unseren Erstgeborenen danach genannt habe. Adrian hat als Zweitname Manuel. Jesaja sagt, da wird ein Retter kommen und sein Name ist Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Da wird ein Retter kommen und Gott ist jetzt mit uns. Habe ich eine Ahnung, wie das wird nächstes Jahr? Ja, weil Gott mit uns ist. Alle anderen Dinge weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Gott mit uns ist. Und dann wird es ein richtig gutes Jahr. In dieser irritierenden Zeit, da brauche ich das, dass Gott mit uns ist. Ihn zu suchen, demütig zu sein wie er, das garantiert uns die Ruhe und den Frieden unserer Seele und macht die Last des Lebens leicht. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe.